Hallo und herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Album. Mein Name ist Christian Simon Winzertitsch und das ist das Format, in dem ich Bands und Artists aus Österreich einlade, anlässlich ihrer neuen Alben, die sie rausbringen. Natürlich spreche ich mit ihnen in diesem Format auch über diese Alben, aber gehe ein bisschen über das hinaus, möchte so ein bisschen die Bandmitglieder als Menschen kennenlernen, möchte ein bisschen nachbohren, welche Themen aufgeworfen werden am Album und in den Songs und warum. Und für die Folge 1, Ausgabe 1, freue ich mich, dass ich Tommy, Niklas und Martin von der Salzburger Band Please Madam begrüßen darf. Ihr neues Album heißt Easy Tiger und wir sprechen heute über den Prozess, wie sie das Album gemacht haben, wie ein Album überhaupt entsteht bei Please Madam. Wir sprechen über Songwriting und wie sie es schaffen, in diese Gefühlslage, in diesen Modus zu kommen, aus dem Kreatives und Großes entstehen kann. Wir sind auch thematisch ein bisschen in die Songs und in das Album reingegangen. Wir sprechen darüber, wie man es schafft, Geduld und Zuversicht zu behalten, auch wenn man vielleicht noch nicht am Ziel ist und noch nicht gefunden hat, wonach man sucht. Wir sprechen über das People-Pleasing und wie das auch einen negativen Einfluss auf das eigene Leben nehmen kann. Wir sprechen über Heimweh und noch ganz, ganz viel mehr. Freut mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit Wieso, Weshalb, Album Folge Nummer 1 mit Please Madam.
Aber kannst du nicht sagen, warst du nicht auch bei der Wuk-Show letztes Mal?
Ja, ich war letztes Mal bei der Wuk-Show.
Weil ich kann mich erinnern, dass mir der Joni gesagt hat, hey,
genau,
dass ich die auf der Gästeliste geschrieben habe damals.
Genau, da habe ich euch das erste Mal und bisher einzige Mal gesehen.
Ja,
ich war extrem begeistert, ich weiß noch genau.
Ah, geil.
Ich habe mir gedacht, Alter, die sind ja urprofessionell. Das ist so voll,
geil.
Die machen ja voll auf Ernst und so. Und geile Stage-Energy, das weiß ich noch.
Na gut, passt.
Ja,
dann
gut.
Ist gleich das nächste Date, wenn du wiederkommen willst. Ich habe es da schon geschrieben, am 24. Ja. Oktober. Die eben Einladung Wuk, steht, ja. Auch wie ja. Im Wuk. Nur ja. Professioneller,
sage ich jetzt professioneller,
nein,
ja, geht
also
überhaupt.
Wir daten uns nur mehr an.
Okay. Sehr schön, gut. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich extrem. Ich bin schon den ganzen Tag so positiv aufgeregt und extrem excited. Ich habe auch gestern so einen Moment gehabt, wo ich mir kurz gedacht habe, hey, du gehst morgen in die Arbeit und dort redest du eine Stunde lang oder so mit einer leibenden österreichischen Band und das ist dein Beruf. Und dann habe ich kurz so einen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, geil, gut gemacht. Mein Vergangenheits-Ich wäre stolz auf mich. Und ihr habt jetzt quasi das nächste Album fertig. Und ich wollte wissen, habt ihr auch irgendwie so einen Moment in dem ganzen Zeitfenster, wo ihr das Album macht, wo ihr dann in irgendeinem Punkt euch denkt, hey, oh, geil, was wir da eigentlich machen. Habt ihr das für das Album schon gehabt oder kommt das erst?
Also erstmal witzig, dass du das sagst, weil ich habe gestern auch so einen Moment gehabt.
Mhm.
Morgen sind wir den ganzen Tag eingespannt mit Promoterminen und Sachen und das ist mein Job. Unglaublich. So, also ja. Wenn du mir das vor 10 Jahren gesagt hättest, dann hätte ich gesagt, ja genau, bestimmt. Aber ja, also ich glaube, es gibt mehrere solche Momente. Ich glaube, den ersten kollektiven Moment haben wir jetzt gehabt beim Proben. Also wir bereiten ja dann immer die neuen Songs auch im Set vor und wir schauen, dass quasi eine Live-Show daraus entsteht aus diesem Album, die dann natürlich auch geprobt werden muss und halt konzipiert werden muss und solche Dinge. Und ich habe so einen Moment gehabt, als wir dann zum ersten Mal so nicht die Singles gespielt haben, weil die spielen wir jetzt schon länger, sondern so diese Album-Tracks. Und wenn das dann zum ersten Mal so funktioniert, dass man sich denkt, wow, jetzt sind wir doch wieder eine Band, klingt gar nicht so schlecht. Dann hat man das und dann gibt es natürlich den Album-Release selber. Also der Tag ist immer mit total vielen Emotionen. Weil das halt einfach, das ist, also ich kann das natürlich nicht vergleichen, aber für uns fühlt sich das oft an wie so quasi etwas in die Welt setzen. So fast wie ein Baby. Also ich möchte jetzt überhaupt keine Vergleiche anstreben oder so.
Aber sprichst so du aus Erfahrung? Bisschen, also hast du Kinder?
Nein.
Okay.
Nein.
Noch, aber du so stellst es dir vor quasi.
Ich stelle mir das ein bisschen so vor, weil das ist ja echt was, da tut man so lang, da investiert man quasi alles. Ja, okay. Aber halt, das ist dann, und dann hat man es ja irgendwie, dann diese Songs liegen ja jetzt bei uns ja schon eine ganze Zeit herum. Und ich, also so, wenn das dann kommt und das können wirklich alle hören und über Spotify und die Alben kaufen und solche Sachen, dann ist das einfach ein total schöner Moment. Und dann natürlich zur Tour ist das auch nochmal so, dass man dann wirklich fährt und macht. Und ja, das sind so die drei großen, beim Proben, beim Releasen und beim Touren.
Mhm. Das beim Proben stelle ich mir schön vor, wenn man dann so einen Moment hat, wo man sich denkt, Alter,
ja.
Eigentlich sind wir ziemlich geil.
Das glaube ich, sagen wir nie, aber...
Man denkt sich schon manchmal.
Aber es ist, glaube ich, das Ding, was der Tommy beschrieben hat, also eigentlich haben wir eine Phase gehabt, wo wir immer gesagt haben, wir proben voll ungern. Wir haben
teilweise
gar nicht so viel probt. Überraschend für alle Leute, die uns dann live gesehen haben.
Ja, aber, es hat dann trotzdem professionell gewirkt.
Ja, nein, damals haben wir schon erprobt, wie du uns gesehen hast. Aber okay. So generell halt. Und jetzt war es eher so der Moment, wir haben uns Probetermine schon länger ausgemacht und wir haben dann gleich dazu Probetermine, gleich dazu. Und jeder hat gesagt, ja, ich freue mich wieder und ich freue mich so aufs Proben. Den Satz habe ich, glaube ich, noch nie aus irgendeinem Mund von uns sonst gehört. Ich freue mich so aufs Proben. Und jetzt ist es halt mal so. Mal schauen, also das wird sicher wieder vor Gag, keine Sorge. Aber
ja, wird sicher den einen oder anderen Moment geben, wo es einen dann anzieht.
Ja.
Aber das ist schön, finde ich schön. Euer Album Easy Tiger ist das vierte.
Ja.
Vierte Album. Und ihr seid eine Band aus Salzburg. Kommt ihr nur aus Salzburg oder lebt ihr immer noch alle dort?
Die letzten 10 Jahre war es so, dass der Martin und der Niklas in Salzburg gewohnt haben und der Laurenz und ich in Wien. Und diese Band passiert sehr viel in Salzburg natürlich, weil unser Proberaum in Salzburg ist und quasi auch das Merchandise-Lager und das Auto und solche Sachen. Das sind sehr viel organisatorische oder logistische Dinge passieren in Salzburg. Kreativ würde ich sagen, passiert schon sehr viel in Wien. Wir haben die letzten 2 Alben jeweils mit Wiener Produzenten gemacht, also der Georg Gabler, der Mario Vatercheck. Und das ist halt einfach dann kreativ passiert, sehr viel in Wien natürlich. Und nachdem wir ja dieses Mal auch sehr, sehr viel in Eigenregie gemacht haben und ich in Wien ein Studio habe, also eingemietet bin in der Gap Music Factory, war halt einfach klar, dass sehr viel in Wien passiert. Ob wir auch Wiener oder Salzburger Band sind, ist sehr leicht zu beantworten. Wir sind schon halt Salzburger Burm irgendwie. Und das, weißt du, du kriegst das, wie sagt man da, das Dorf aus dem Burm, aber nicht ein Burm aus dem Dorf oder so. So irgendwie.
Umgekehrt, glaube ich.
Also, du kriegst ein Burm aus dem Dorf, aber nicht das Dorf aus dem Burm. Und das ist halt, also das finde ich, merkt man schon, diese Verbundenheit. Wir sind ja alle, glaube ich, ganz gerne in Salzburg. Ja, dieses Mal halt dann auch, trotzdem auch immer noch irgendwie, Wien ist halt dieser Hub. Da passiert einfach viel und da sind einfach sehr viel talentierte Menschen, mit denen wir halt auch geschrieben haben und so, und das passiert halt einfach sehr viel in Wien. Deshalb gezwungenermaßen treffen wir uns auch sehr viel in Wien und nicht nur in Salzburg.
Okay, aber wenn man sagt Salzburger Band, das ist immer noch zutreffend, würdet ihr sagen?
Ja, absolut. Ja, ich glaube, dieses Label ist vielleicht für manche Menschen wichtig, für uns gar nicht so. Wir fühlen uns in Wien, also natürlich auch, weil der Martin hat auch in Wien schon gewohnt und man fühlt sich da schon sehr heimelig und die Stadt ist einfach die beste in Österreich, aber die Heimat ist halt dann doch die Heimat so ein bisschen.
Okay. Ihr seid fertig mit eurem vierten Album, es heißt Easy Tiger. Warum heißt das so? Was bedeutet das?
Es heißt Easy Tiger, weil es einen Bogen einfach super spannend hat. Und wir gefunden haben, dass es einen Bogen, den roten Faden in dem Album irgendwie findet, wenn man den finden will. Easy Tiger heißt so viel, ja, wenn man es sagt, jetzt geht es mal ruhiger, aber an, nimm es nicht so ernst. So würden wir das jetzt quasi auch dann übersetzen. Auch quasi Easy-Tiger wäre das dann. Und in den Songs geht es viel ums vielleicht noch nicht ganz angekommen sein, um so eine gewisse Suche und so. Und Easy Tiger war für uns einfach irgendwie also das Mantra, das das zusammenschließt am Ende des Tages, hey, ist jetzt vielleicht gerade nicht so gut oder du bist nicht da, wo du sein willst oder wie auch immer, aber hey, komm mal runter, siehst du nicht so eng.
Easy Tiger,
aha, genau.
So, das ist so wie ruhig brauner.
Ja, genau.
Genau, das wäre die richtige
Übersetzung. Das ist leider die beste 1:1 auf deutsche Übersetzung, aber wir verwenden es irgendwie ungern.
Ja, voll, der Tiger ist ja schon cooler irgendwie.
Ja, ja, ist ja absolut viel besser.
Okay, es geht ums Ankommen und um sich selbst auch die Zeit geben, um in einer Phase, wo Transformation stattfindet, abwarten zu können, bis die vollzogen ist quasi.
Ja, also auf jeden Fall, das kann man natürlich auch so sehen. Ich glaube, dass Veränderungsprozesse im Leben, die gehören einfach voll dazu und du kannst es oft auch gar nicht beeinflussen, wie lange das dauert, ob das jemals abgeschlossen ist. Und für uns als Musiker und Menschen verändert sich immer irgendwie ein bisschen was. So, dieses Mal waren es halt einfach ganz viele Sachen, die sich verändert haben zum letzten Mal. Wir haben ein eigenes Label gegründet, wir haben so viel selber gemacht wie noch nie. Wir sind quasi, also eh schon seit 10 Jahren eine OG, aber dieses Mal, finde ich, merkt man es noch ärger, dass das nicht nur ein Hobby ist oder irgendwie was, wo die Leute sagen, wow, das ist so cool, sondern wir sind jetzt ein Vier-Mann-Betrieb, der extrem gut geölt auf dieses Album gearbeitet hat. Und da fühlt sich das dann halt auch gleich nochmal ärger an, sowas halt, so eine Lebensaufgabe wie ein Album zu machen. Andere Künstler oder Künstlerinnen machen eins und dann ist vorbei. Mhm. Und für uns ist jetzt das Vierte und dieser Drang dran zu bleiben, glaube ich, zeichnet uns auch aus. So, es hätte schon öfters mal vielleicht die Möglichkeit gegeben, abzuspringen oder so oder einfach zu sagen, hä, naja, Wembley spielen wir immer noch nicht, wegen was damals denn eigentlich? Also soll es ja auch oft einmal geben, dass es Menschen gibt, die so denken, für uns halt überhaupt nicht. Für uns ist das einfach eine gewisse Aufgabe auch an uns selber und an die Leute, die Please Madam halt gern horchen, dass das keine Eintagsfliege ist, die man jetzt mal vielleicht ein Album gehört hat oder mal ein Single cool gefunden hat, sondern das ist auch eine Reise, die man da gemeinsam bestreitet und so auch für uns als Freunde und Businesspartner, sage ich jetzt mal.
Das finde ich schön. Please Madam is here to stay.
Definitiv.
Da wird noch viel kommen. Cool. Was mich voll interessieren wird, weil ich kenne jetzt schon ganz, ganz viele österreichische Bands, kenne ganz viel Musik, höre den ganzen Tag Musik, aber hinter die Kulissen kann ich nur so ab und zu mal schauen. Wie ist das eigentlich, wenn man ein Album macht? Könnt ihr mich mal da durchführen durch den Prozess? Was ist der Punkt 1? Wer kommt als Erster und sagt, hey Leute, wir machen wieder ein Album? Bis zu dem Punkt, wo dann irgendwie Releases und Konzerte stattfinden, was passiert da alles?
Boah. Ja, das ist glaubst, reicht die Stunde aus? Ja,
genau. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wenn wir irgendwo stehen bleiben müssen, machen wir beim nächsten Mal einfach weiter.
Ich glaube, dass da das, also man plant das ja nicht. Man sagt ja nicht schon von vornherein, okay, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir ein Album. Aber was wir halt schon viel machen, ist, dass wir nicht aufhören, Songs zu schreiben. Also jetzt gerade ist schon so quasi so ein bisschen ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, die Luft draußen, weil wir haben einfach für Easy Tiger 32 Songs geschrieben, die alle skizzenhaft halt umeinander gelegen sind. Dann haben wir das einmal runterbrochen auf 18, dann haben wir es nochmal runterbrochen auf 13, beziehungsweise eigentlich wollten wir 10 machen, dann sind es doch 13 geworden, weil dann haben wir uns nicht trennen können. Aber ich glaube, das ist mal das Erste, man arbeitet an Material und da hat man auch noch immer so ein bisschen außen vor, was da alles dazugehört, quasi eine Tour, wie schaut das Album aus, wie heißt es, blablabla, das ist alles nur so Nebensache und das beginnt quasi eigentlich so bei uns vier, wo wir sagen, okay, wir fühlen uns alle irgendwie bereit, dass man mal wieder anfängt zu schreiben. Und du sammelst halt dann über Monate, Jahre Material, wo du sagst, okay, alles schon ganz cool, ist irgendwie interessant, gegangen sieht da schon was aus und wir haben dieses Mal halt echt lang gewartet, halt eben auf 32 Songs quasi gewartet, bis wir gesagt haben, jetzt sind es genug Songs, dass man daraus die besten nehmen könnte und jetzt machen wir ein Album. Und dann ist quasi dieser, bis zu einem gewissen Grad geht dann eigentlich die Hocken los, also nicht, dass davor jetzt nicht schon was war, aber dann wird es halt quasi organisatorisch und halt ja, bis zu einem gewissen Grad auch dann halt, muss man sich mit Fragen auseinandersetzen, Finanzierung, ganz viele schwierige Themen, die dann schon auch sehr viel Spaß machen, aber glaube ich, auch eine gewisse Schwere da reinbringt und deswegen sollte vorher, glaube ich, das Material so weit stehen, dass man sagt, okay, das sind dann die 13 Songs, die dann ausproduziert werden und dann nochmal quasi künstlerisch gestaltet werden, aber dann geht eigentlich die wirkliche Arbeit los. Das war bei uns dann wann haben wir uns dazu entschieden? Letztes Jahr im September circa haben wir uns dafür entschieden, dass, okay, wir machen ein Album.
Ja, ich glaube, da haben wir den Zeitpunkt dann festgesetzt. Ich glaube, nein, wir haben es schon früher festgesetzt.
Ich glaube, dass
wir haben schon früher, also wir haben schon über ein Jahr davor schon gewusst, wann zumindest die Tour stattfindet, weil da braucht es einen Vorlaufzeitraum. Und dann Namen haben wir erst seit Anfang des Jahres, grandioserweise. Und dass wir das Album, wir glaube ich, wissen wir ungefähr seit einem Jahr oder so. Ja. Oder damals, das hat dann fix gemacht und ich glaube, dann auch das Datum.
Und ja, ich glaube, es war circa vor einem Jahr, weil da waren wir am Reeperbahn-Festival und haben Zusage von Musik vorgerückt.
Stimmt.
Und das war eigentlich dann so das, okay.
Dass ein bisschen Finanzierung mal da war quasi.
Ja, im Kopf haben wir es schon gehabt, aber nicht im Geldtaschel deshalb.
Ja, voll. Das ist auch ein Faktor, der wichtig ist.
Ich glaube, was vielleicht auch bei diesem Album ein bisschen anders war zu den anderen, wenn du halt erstes Album machst, dann braucht man mal ein Album, damit du auf Tour gehen kannst und all diese Sachen machen. Und ich glaube, ist ja vielleicht, warum dann der Name ja für uns sich so gut angefühlt hat, weil wir haben halt nach 3 Alben, du hast genug Songs zum Live-Spielen, du brauchst das jetzt nimmer vielleicht so wie noch für beim 2. Album, wo du wieder was nachbringen musst, dass du mehr hast. Und es war halt dann dieses Mal echt entspannt, weil wir uns dann einfach viel mehr auch auf die Songs konzentrieren haben können und da einfach länger in dem Prozess drinnen waren, bis wir dann mal auf Ernst gemacht haben und dann das halt irgendwie in eine Richtung. Vielleicht generell, es ist ein Prozess, der sehr, sehr schön ist, der sehr, sehr viele Höhen und Tiefen hat. Es ist dann doch leider jedes Mal aufs Neiche dann doch wieder mehr Arbeit, wie man sie gedacht hat. Weil der Anspruch meist nicht kleiner wird, sondern eher ins Gegenteil geht. Und dann hat man schon wieder seine Momente, auch wenn, egal wie oft man die Songs gehört hat, aber wenn man dann irgendwie das erste Mal die Platte auflegt oder die CD physisch ins Auto, sofern man nur ein Radio mit CD-Player im Auto hat, reinlegt, dann ist das irgendwie schon einmal was Besonderes. Auch das in die Hände zu halten und so, da hat man dann schon oft diese Momente für sich.
Also dadurch, dass ihr quasi auch ein eigenes Label gegründet habt und somit independent seid, spielt das auch eigentlich mit rein. Da kommt auch niemand von außen und sagt, hey, ihr solltet wieder ein Album machen. Ihr müsst es jetzt, das muss sein. Und ihr habt auch genug Material schon gesammelt über die Zeit für Live-Sets. Das heißt, ihr könnt auch die ganze Zeit live spielen, auch wenn nicht unbedingt ein neues Album kommt.
Ja, das sowieso. Also wenn man 3 Alben und eine EP schon released hat, das ist so viel Zeug, das nervt fast schon, weil du möchtest ja irgendwie auch dann Sachen spielen und du möchtest ja irgendwie da auch alte Songs vielleicht den Platz geben, den die auch verdient haben. Die sind ja auch in einer Zeit entstanden, wo uns das wichtig war. Es geht halt nicht. Du weißt einfach, welche Songs live funktionieren und das ist zum Glück jetzt, wir können bis zu 4 Stunden Show spielen gefühlt und es wird uns das Zeug einfach nicht ausgehen, weil wir einfach auch so viel haben. Das Schöne an einem neuen Album ist, du denkst wieder mal drüber nach, warum du Sachen spürst und warum du Sachen nicht spürst. Und wenn neue Songs, 13 neue Songs kommen, musst du für 13 neue Songs einen Platz finden, was natürlich nicht geht. Deswegen glaube ich, wir sind jetzt bei 10 Earth-Nummern vom neuen Album sind jetzt in der Setlist gelandet. So. Und es gibt immer Songs, die es einfach nicht, wo sich das einfach nicht ausgeht, weil ja, passt dann einfach nicht so und du möchtest halt auch nicht, wir sind nicht Coldplay, weißt, wir spielen nicht 3 Stunden. Das geht, also will ich auch nicht. Das ist irgendwie, da müsstest das Stadion halt fühlen, dass sich das ausgeht, dass du halt 3 Stunden machst. Ich habe Paul McCartney gesehen, der hat 103 Stunden gespielt und ich bin 2 Mal eingeschlafen. Also ich möchte jetzt da niemanden beleidigen, aber das war einfach Saufahrt.
Es gibt schon eine gewisse ideale Länge für ein Konzert, finde ich, genauso wie für Kinofilme. Und 3 Stunden ist für viele Leute schon sehr lange. Viel. Ja.
Und vor allem bei einer energiegeladenen Show wie bei uns, du kannst nicht 3 Stunden so, das geht einfach nicht. Also weder fürs Publikum noch für uns. Und ich glaube, wir haben uns irgendwo zwischen 1,5 und 2 Stunden jetzt angesiedelt und das ist perfekt.
Okay. Also habe ich das richtig gehört, ihr habt vor einem Jahr ungefähr war so die Idee da, das wird wieder ein Album.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt gab es schon Songs, die im Endeffekt am Album gelandet sind. Das heißt, da habt ihr davor, also es ist nicht so, dass ihr ganz linear sagt, okay, wir machen ein Album, wir fangen jetzt an, Songs zu schreiben, sondern ihr seid immer am Schreiben und dann kristallisiert sich quasi langsam raus, das könnte wieder ein Album werden.
Tatsächlich war es sogar so, der erste Song, den wir geschrieben haben, der hat es auch aufs Album geschafft mit I Do, den haben wir auch, weil damals mit Corona wir dann das Album noch verschoben haben und weil das da alles ein bisschen länger dauert hat, wie wir wollten, den haben wir vor 3 Jahren oder so schon geschrieben gehabt. Weil das war damals irgendwie Weihnachtszeit und wir haben uns getroffen. Und dann haben wir einfach nie aufgehört zum Schreiben, weil das gut funktioniert hat und uns das irgendwie Anliegen war, dass wir einfach weiterschreiben. Und genau, das war in dem Fall irgendwie dann eigentlich relativ entspannt und soweit es entspannt sein kann. Und dann glaube ich auch fürs Produkt einfach gut, weil wenn du einfach nicht auf Biegen und Brechen da Songs schreiben musst und einfach der Kreativität ein bisschen einen Raum lassen kannst und vor allem auch, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, wenn du ganz viel Songs schreibst, bist du dann irgendwann einmal betriebsblind, wie es wir immer nennen. Und wenn die dann irgendwie mal 2-3 Monate oder vielleicht sogar ein halbes Jahr liegen, dann hört man das halt auch wieder mit anderen Ohren und kann es halt dann auch oft noch mehr runterbrechen, warum, wieso, weshalb. Und deswegen hat es dann eben bei uns irgendwann nur mal den Punkt gegeben, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir 32 Songs. Ich glaube, jetzt haben wir genug geschrieben oder wir glauben. Und dann haben wir halt angefangen, das runterzubrechen und da, daraus eben ein Album dann zu formen, das für uns die besten Songs oder die stimmigsten Songs sind, die wir geschrieben haben. Und das ist jetzt Easy Tiger geworden.
Wie kann man sich das Songwriting bei euch vorstellen? Ich habe mit dir, Domi, geredet über, welcher war es, Ocean, glaube ich. Da hast du erzählt, ihr wart in einer Hütte in der Nähe von Salzburg oder so, habt dort geschrieben. Ich glaube, da sind noch mehrere Songs entstanden, auch mehrere von dem Album jetzt.
Ja.
Aber nicht alle, oder schon? Also wie, fahrt ihr immer irgendwo hin, Songs schreiben, oder schreibt ihr auch manchmal im Proberaum oder im Studio, oder wie ist das?
Ja, also die meisten Songs werden schon im Studio geschrieben, quasi, weil da, also Songwriting funktioniert oft halt auch in so Sessions, wo man sich trifft, und ist jetzt egal, ob wir uns zu viert treffen oder ob ich mit dem Laurenz zum Beispiel allein schreibe oder so, das ist immer unterschiedlich, wer jetzt da dabei ist. Und dieses Mal haben wir da viele externe Menschen dazugeholt, die sind dann halt zu mir ins Studio gekommen, und dann wird da geschrieben und gearbeitet und halt einfach, also das kommt auch darauf an, mit der Violetta Parisini zum Beispiel haben wir auch zwei Songs geschrieben, und da haben wir dann normalerweise, würde ich dann der Tracker sein in diese Sessions und sitze am Laptop und so und bin halt überall so ein bisschen dabei, bei den Lyrics und bei allen möglichen Sachen. Aber bei der Violetta war es so, dass wir wirklich nur mit Gitarre und Piano einfach mal einen Song geschrieben haben, und die Produktion ist erst danach gekommen. Was ein total schöner Prozess ist. Und dann gibt es aber natürlich auch, wir waren beim Oliver Wager, da sind wir ins Studio gekommen, das ist einfach geschrieben und produziert gleichzeitig worden. Das ist immer so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Und gerade im Writen ist es wichtig, dass man sich da ein bisschen offen haltet, wie es heute funktionieren soll, weil es ist nicht jeder Tag gleich, es sind nicht alle Personen immer gleich, man fühlt sich manchmal ein bisschen anders. Und wenn wir da jetzt so ganz starr da sagen würden, okay, wir kommen und dann wird gemacht und endet, und dann funktioniert das nicht. Und deswegen auch quasi manchmal so Reisen, sei es jetzt da, wir waren in Berlin auch zum Schreiben, wir waren eben in der Geissau oder in der Nähe von Salzburg. Und das ist halt immer schön, weil man bricht so ein bisschen aus und man nimmt sich ein bisschen den Alltag raus. Weil wenn man natürlich in Wien schreibt, dann ist da natürlich sehr viel los. Da gibt es immer Leute, die wollen sich treffen. Das sind natürlich auch Freunde, das ist ganz klar. Und wenn man aber auf so einer Hütte ist und man hat halt nur die Band, also halt nur wir uns vier, dann wird da halt auch sehr konzentriert, intensiv gearbeitet. Und das war, also diese 3, 2,5 Tage waren so befruchtend wie eigentlich noch nie eine Session von uns. Und wir haben das schon öfters gemacht. Ich weiß auch nicht, was da genau los war. Das war irgendwie
Magic.
Ja, schon. Es war halt, wir haben da teilweise an einem Tag halt 3 Songs geschrieben. Und das ist eigentlich auch ein Output, der normal, den ich da auch gar nicht, wo ich auch gar nicht so ein Fan bin davon. Weil es gibt natürlich.
Das ist nicht Fließband.
Ja, genau. Aber irgendwie hat es so passt. Da war in der Früh ist irgendwie losgegangen und dann hat das irgendwie passt. Und am Nachmittag, nach so ein bisschen Mittagessen, hat es auch wieder voll passt. Und dann am Abend haben wir gegrillt und ein paar Bier getrunken. Und dann ist eben Ocean quasi, das war in 1,5 Stunden halt erledigt. Also das war wirklich, und dann hat sich auch nicht mehr viel geändert an dem Song. Außer halt so klassische Produktionsarbeit halt, wie passieren Teile, wie ist das Solo, sind die Akkorde wirklich so ganz toll. Aber am Grundsatz hat sich dann immer viel verändert, und das spürt man dann auch, dass man quasi was gemacht hat, was passt. Und wenn sich sowas ergibt, bin ich der Letzte, der um 18.30 Uhr sagt, okay, die Session ist beendet, so danke. Aber wenn es sich halt nicht ergibt, bin ich halt auch der Erste, der sagt, hey Leidl, packen wir zusammen, trinken wir Bier oder was nicht, gehen wir was essen. Weil man kann das oft auch nicht erzwingen. Also
ja.
Kunst passiert und Kunst kann man nicht planen. Ich finde, das ist dann immer schade, wenn Kunst geplant wird. Und ich finde, das hört man dann auch oft einmal bis zu einem gewissen Grad.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr mittlerweile jetzt beim vierten Album schon irgendwie so die Experience und das Vertrauen habt, so früher oder später wird schon was rauskommen. Also passiert das noch manchmal, dass ihr in einer Session seid und am Writen seid und das kommt so gar nichts? Und das,
ja, die ganze Zeit.
Wenn wir den Ordner aufmachen.
Wie?
Wenn wir diesen Songwriting-Ordner oder Song-Ordner, wir nennen dann auch Friedhof,
da ist so,
machen. Hey.
Da ist so unglaublich viel Müll auch drinnen, wo du einfach nach 3 Stunden schon weißt, okay. Aber das ist auch nicht nichts, was jetzt auf diese Band limitiert ist. Ich tue ganz viel Songwriting für andere Artists und so. Und das passiert immer wieder mal. Also das ist, ich glaube, ist natürlich immer ein schwieriger Vergleich, aber wenn man jetzt dann unter Anführungszeichen normalen 9-to-5 hat, dann ist doch auch das passiert, dass man voll den Durchhänger hat und einfach mal vielleicht eine Woche sogar gar nichts auf die Reihe kriegt. So ist es einfach auch. Und der Mensch ist einfach, also oft einmal verschieden belastbar und vor allem halt auch manchmal einfach nicht in der Gefühlslage dazu, dass man sagt, okay, ich schreibe jetzt Songs, die mir was bedeuten. Und dann passiert halt, dass ein Scheiß rauskommt.
Ja.
Das ist aber ganz normal und ich finde, das ist auch voll gesund für den Prozess. Da lernt man sich dann halt auch anders kennen. Also wenn jetzt immer alles super geil wäre und man schreibt immer nur Hits quasi, dann ja, so hat man dann halt auch manchmal Zeit, dass man nach 2 Stunden sagt, hey, weißt du was, lass mal, gehen wir irgendwo hin und dann irgendwas. Oder verbringen einfach Zeit. Also wir haben das auch schon öfters bei den anderen Alben gehabt. Dann haben wir halt einfach die DAW zugemacht und haben uns Dokus angeschaut. So, das ist dann halt einfach auch eine gewisse Form von Quality Time, die halt außerhalb von Business Sense quasi funktioniert, Songs writen und irgendwie halt so arbeiten, dann macht man halt was anderes, ist ja wurscht.
Ich kann mir vorstellen, dass das gerade für Artists und Bands, die vielleicht gerade erst anfangen, voll wertvoll sein kann als Info, weil im Grunde eben mit Easy Tiger, man kriegt jetzt von euch halt die 13 besten Songs, die in den letzten Jahren von euch entstanden sind und man kriegt vielleicht gar nicht so mit, wie viel Müll vielleicht produziert wird oder Sachen, auf die man vielleicht nicht stolz ist im Moment und das kann einen dann entmutigen, wenn man Anfänger ist vielleicht noch, aber ja, es ist quasi völlig normal, dass man nicht immer Höchstleistung bringen kann jeden Tag.
Ja, und ich glaube, wie der Domi ja gesagt hat, das Ganze ist halt einfach ein Prozess und in einem Prozess wird es immer Sachen geben, die einfach nicht funktionieren, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die 4 schlechtesten Nummer im Friedhof dann trotzdem auch einen wesentlichen Teil an dem Album haben, weil wir zumindest gecheckt haben, passt, die schaffen es nicht aufs Album und es gibt bessere.
Voll. Dass man zumindest weiß, was macht man nicht mehr oder was möchte man nicht, wo mag man nicht hin.
Ja, also ich finde, dass das ist einfach ein Lernprozess und das gehört einfach alles dazu. Ich glaube, für uns war es einfach wichtig, dass wir uns offen lassen, wie es klingen soll und was wir damit sagen wollen und es ergibt sich dann von selber, dass man sagt, okay, das ist es jetzt. Und wir sind da in einer sehr glücklichen Lage. Wir haben einfach auch die Infrastruktur für uns selber geschaffen, dass wir jetzt so weit sind, dass wir sagen, okay, wir produzieren das auch bis zu einem gewissen Grad selber. Holen uns dann natürlich schon immer Menschen dazu, die da noch ein bisschen mehr Einfluss nehmen können, weil, wie gesagt, Betriebsblindheit ist it's a thing. Und für uns auch wichtig, dass dann nochmal jemand kommt und sagt, boom, so nicht. Das tut einfach gut und ich merke das in ganz vielen Belangen musikalisch, dass ich da oft einmal nochmal eine Instanz brauche.
Ein Reality-Check.
Unsere Demos klingen schon so unglaublich gut, ohne dass ich mich da jetzt selber loben will, aber das sind teilweise Sachen, wo Partner von uns gesagt haben, hey, müssen wir da nochmal ins Studio oder schicken wir es gleich an Spotify so auf die Art, was schon schön ist, dass wir uns in einer Lage befinden, wo wir sagen, okay, diese 32 Songs, die klingen alle auch halt schon gut, weil die meistens auch schon produziert sind. Und wenn man dann so entscheiden kann sogar, dass man sagt, okay, das sind schon produzierte Songs, da muss man sich nichts mehr dazu denken oder so oder irgendwas an Reim machen, ist das halt schon auch echt super.
Das wollte ich eher als nächstes fragen. Wie ist das? Ihr habt dann quasi diesen Stapel an Songs, wo ihr sagt, die stehen zur Auswahl fürs Album oder das wird das Album, was ja alles im Grunde Demos sind, die in den Songwriting-Sessions entstanden sind. Nehmt ihr die dann alle und geht's mit denen nochmal extra ins Studio, die gescheit aufnehmen quasi, oder macht ihr an dem Produkt weiter, das ihr in den Demo-Sessions aufgenommen habt? Also wie funktioniert das dann? Wird das nochmal aufpoliert und schön recorded oder macht ihr es einfach fertig?
Ich habe irgendwann entschieden für mich selber als Produzent und Künstler, dass mir das nicht zart nochmal irgendwo hingehen und dann keine Ahnung, da noch dreimal an der Gitarre umeinander tun, weil das ist völliger Blödsinn. Heutzutage, klar ist das, möchte es viele Puristen und Puristinnen geben, die quasi, das muss durch das Mikrofon und auf dem Amp und sonst klingt das nicht und das muss dann 4-mal durch irgendeinen Scheiß durchgezahlt werden, aber mich interessiert das nicht. Ich habe da einen ganz pragmatischen Zugang und wenn was cool ist, dann ist das in der Demo cool, das ist am Album cool, das wird live cool sein und ich habe da keine Verbindungen und wir haben da auch keine Egos, also das kann einmal passieren, dass der Laurenz eine Gitarre einspielt, die angenommen ich dann live spiele oder ich spiele eine Gitarre ein, die er dann live, das ist völlig egal, ob der Martin den Bass spielt, ob den irgendwer anderer, das ist völlig egal.
Hauptsache,
es
klingt gut.
Genau, und also wir sind eben in dieser glücklichen Lage, dass die Demos dann schon super klingen und wir suchen dann auch anhand der Demos aus. Also Klar, wir versuchen natürlich diesen Songs den nötigen Platz zu geben, dass da auch jeder quasi in einem Shootout Chancen hat. Und das war dieses Mal aber so. Klar, hat dann vielleicht manchmal eine zweite Strophe gefällt oder so, oder ein Bridge braucht man noch. Aber das sind dann oft so Kleinigkeiten, wo man eh weiß, ja, das ist der Vibe von dem Song, der steht mit einer Strophe und einem Chorus auch. Also das ist ja sowieso das in der Popmusik oder in unserer Welt, muss der Chorus gut sein und vielleicht die Strophen auch noch, wenn es passt. Aber ob da jetzt eine Bridge ist, die Bridge wird es nicht ausreißen. Weil, ja, sagen wir sie ehrlich, in der heutigen Zeit, wer hucht überhaupt, also Bridges sterben ja sowieso gerade.
Das war, glaube ich, eine Zeit, da war es quasi verpflichtend für jeden, der einen Hitsong schreiben wollte, da muss eine Bridge noch rein irgendwo.
Genau, gibt es heutzutage gar nicht mehr. Intro, Strophen, Refrain, danke, ciao, 2:10, TikTok-Länge, passt.
Es muss sich halt richtig anfühlen, man braucht nicht einen Part reinquetschen, nur weil es sein muss, der an der Stelle überhaupt keinen Sinn macht. Ich finde das, wenn man in diese Zeit reinhört, wo dauernd Bridges gemacht wurden, da gibt es ganz viele, wo man sich denkt, ja, bitte, das ist total fehl am Platz, das reißt gerade voll raus.
Ja, oder also Sachen wie eine dritte Strophen oder so. Ja. Das, also wenn man Musik aus die 80er, 70er, 80er und so hört, die Songs dauern teilweise 5 Minuten. Ja. Da möchte ich schon dreimal abdrehen und das sind super Songs und so, aber ich habe einfach kein, das ist vielleicht jetzt auch der Zeit geschuldet, aber die Leute hören, also wenn du das in die ersten 7 Sekunden nicht holst und jemanden als Hörer oder Hörerin gewinnst, hast du sowieso schon verloren und dann ist es wurscht, ob du eine super geile Bridge da hinten aus hast. Oder weiß ich nicht.
Irgendwas. Wenn niemand bis dorthin zuhört.
Ja, genau, das bringt überhaupt nichts. Deswegen, also wir haben uns dann entschieden, das sind die Songs und ab dem Zeitpunkt haben wir diesen 13 Songs nochmal den nötigen Platz gegeben und haben dann auch mit verschiedenen Menschen nochmal extra gearbeitet und natürlich auch Mixing und Mastering gebe ich immer ab, weil
dass der frische Ohren nochmal drauf hören.
Ein Punkt, den ich da zu dem quasi nochmal neu aufnehmen Aspekt. Uns ist viel wichtiger, und das haben wir über die Jahre erklärt, einen gewissen Vibe, einen gewissen Moment festzuhalten, als jetzt, dass es technisch perfekt ist. Also, das kann man niemand erzählen. Das ist, glaube ich, auch, wird jeder, der das erzählt, glaube ich, liegt, dass jetzt wichtiger ist, dass jetzt jeder Tontechniker und dass die Physik da passt, aber nicht quasi, was kommt da rein. Und es ist jetzt egal, aber es sind ganz viele Spuren, die einfach in dem Moment passiert sind. Das ist ein anderes Mindset da, wenn du ins Studio reingehst und jetzt weißt du, heute sind Vocal Recordings, heute sind Drum Recordings und quasi heute ist der Tag und du musst heute, weil Zeitdruck, 3 Songs singen und du machst es jetzt nach der Reihe und es ist nicht dieses, wir schreiben den gerade, es ist Earth auf der Hütten und du sagst dann, gib mir nur schnell ein Mikro, ich singe das jetzt nur schnell ein. So.
Da passiert meistens auch viel mehr Magic als jetzt in einer fix ausgemachten Vocal Recording Session. Obwohl man schon sagen muss, wir haben dann schon für die 13 Songs nochmal Drums recorded, aber halt eher aus einem Wunsch heraus, aus unserem Wunsch, weil wir gesagt haben, hey, das sind halt, von manchen Songs haben wir halt schon mal Drums recorded, sonst war das Zeug oft da programmiert. Wir haben schon gewusst, das ist der Vibe. Dann haben wir es nochmal aufgenommen, extra eben. Aber selbst da habe ich mir das dann nochmal aufgelegt im Studio und war quasi dann so, was brauche ich davon wirklich? Was möchte ich mit dem echten Schlagzeug machen? Und teilweise, glaube ich, hört man es auch gar nicht, dass da wirklich echt Schlagzeug gespielt worden ist, weil ich einfach da dann die Samples auch von vorher nochmal reinpackt habe und geschaut habe, dass dieser Vibe ja nicht verloren geht. Aber halt so ein bisschen die Echtheit quasi nochmal reinkommt. Aber ob ich jetzt der Gitarre nochmal aufnehmen muss durch ein Amp und so, das ist völliger Blödsinn. Es sind auch viele Spuren einfach geblieben.
Ja.
Also das, ja.
Ich kann mich ja noch gut erinnern, das war nicht bei dem Album, sondern beim Album davor, da wollte man Gitarren eigentlich einspielen und die Gitarre ist in einem, glaube ich, Vortag 10 Bier, nächsten Tag aufstehen und dann schnell mal Gitarre reinrotzen, passiert. Und wir haben es einfach nicht geschafft, die Gitarre wieder so hinzukriegen, wie die damals reingespielt war, weil es halt einfach wurscht war und
das
einfach halt gemacht worden ist.
Das passiert die ganze Zeit. Also das passiert.
Ja. Wir hätten es selber probiert, am Vortag auch wieder 10 Bier zu trinken, aber es hat nicht
funktioniert. Das kann sich replizieren.
Das ist halt, also ich habe das jetzt wieder gemerkt, ich bin dann halt sehr viel mit diesen Projekten beschäftigt, bevor die quasi dann abgeben worden sind an Produzenten. Habe ich mich so viel mit dem nochmal beschäftigen müssen, was finde ich an dem Zeug gut und warum ist das da drinnen und warum ist es mir wichtig, dass die Person, die das jetzt das nächste in die Hand kriegt, auch wieder diese Spur sieht. Und da ist mir einfach aufgefallen, egal wie oft wir das dann probiert haben, wir haben das dann einfach nicht nochmal nachmachen können, weil da hat irgendwie alles passt und so. Und das, Ich finde, das ist aber ein total schöner Zugang, dass irgendwann einmal auch was fertig sein soll. Mhm. Weil mich nervt nichts mehr wie Leute, die den ganzen Tag da umeinander sitzen und dann wird nochmal geschraubt und dann müssen wir nochmal da was machen. Und hä? Nein. Dann lösche ich es lieber. Also ich bin da ganz, wir sind da, haben über die letzten Jahre eine strikte Löschpolicy entwickelt. Wenn es nicht geil ist, dann wird es zugemacht und aber auch gelöscht. So aus dem Augen, aus dem Sinn. Das,
wow,
ist
okay.
Nein, ich schaffe das nervlich nicht, dass ich dann immer dran denken muss, ah, da gab es vielleicht nur das eine Projekt, das schon dreimal nicht funktioniert hat, aber vielleicht jetzt beim vierten Mal wird es ganz toll.
Muss man irgendwann loslassen.
Ja, man muss irgendwann einfach. Wir haben da echt ein paar so Projekte gehabt. Bei einem Song war einfach die Bridge mega. Alles andere war voll der Schaß. Und das haben wir wirklich 6-7 Mal offen gehabt. Und dann sind wir immer so davor gesessen mit so quasi Stirnfalten. Schau, wie kann das jetzt, wie können wir da? Und dann habe ich gesagt, hey, nein, sicher nicht. Ende. Das ist jetzt gelöscht und fertig.
Cool.
Damit erledigen sie halt auch Sachen schön.
Zu diesem Gitarren-Re-Recorden. Ich habe vor ein paar Monaten selbst einen Song aufgenommen, den ich geschrieben habe im Studio mit einem Produzenten halt. Und habe quasi die Demo-Gitarre hat mir voll gut gefallen und ich habe es ihm reingeschickt. Aber ich war so, okay, jetzt gehe ich einmal ins Studio und dann möchte ich dort die Gitarre gescheit aufnehmen und so gut wie es geht und perfekt. Ja. Und er sagt mir noch zum Anfang so, du, wir können alles machen, was du willst. Wir nehmen gerne die Gitarre 100 Mal auf, wenn du willst. Aber ich sage dir 90% Chance, dass wir die Demo-Gitarre nehmen. Und ich war so, na, ich mag das ausprobieren. Dann haben wir uns urlang herumgespielt und am Schluss haben wir die Demo-Gitarre genommen, weil einfach der Vibe passt hat. Und er hat gemeint, das passiert immer.
Ja, aber da muss ich sagen, wenn du zu mir ins Studio kommst und dann möchtest du die Gitarre 3 Stunden aufnehmen, dann sage ich dir, hey, das verrechne ich da jetzt. Ja. Weil das, wenn wir jetzt die Demo, nein, weil Zeit ist Geld und ich habe keine Zeit und auch kein Geld. Weißt du, was ich meine? Deswegen.
Ja, ja.
Und das ist halt, das sind immer diese Fragen, die man sich dann oft stellt. Und jetzt machen wir schon so lange zum Glück, dass wir eine gewisse Sicherheit jetzt entwickelt haben in unserem Können und in dem, was wir machen wollen, dass wir da schon mit Sicherheit sagen können, okay, der Synth passt so. Da muss jetzt nicht irgendein Guru daherkommen, der mir dreimal erzählt, wie geil sein scheiß Prophet aus die 80er Jahre ist. Das ist mir wurscht.
Da kennt ihr euch und euren Prozess einfach schon gut genug.
Und meine Arturia Library klingt genau gleich wie sein Blätter Prophet, den er da um 17.000 Euro erstanden hat.
Das klingt nach einer sehr spezifischen Diskussion, die nicht passiert ist.
Ja, das gibt es immer wieder mal. Das gibt es immer wieder mal.
Gehen wir ein bisschen thematisch ins Album rein vielleicht. Was sind denn so, ihr habt es vorhin gesagt, man könnte einen roten Faden finden, wenn man will, aber es ist jetzt nicht kein Konzeptalbum oder so. Aber gibt es vielleicht so ein paar übergeordnete Themen, die sich abspielen da am Album? So lyrisch, inhaltlich.
Ja, es war sehr lustig, weil wir haben dann irgendwann einmal, der Dominik und ich, geredet und haben gesagt, ja, findet man überhaupt den roten Faden? Also wenn man finden wollen, da ist es ja darum gegangen quasi, was ist die Geschichte hinter dem Album. Zuerst haben wir uns mal gedacht, ja, schwierig, weil wie gesagt, wir haben 32 Songs geschrieben und haben einfach dann die 13 besten genommen. Also Konzeptalbum ist es definitiv nicht. Aber wir sind dann eben draufgekommen, dieses Suchen und dann nicht ganz gefunden haben. In verschiedenen thematischen Dingen, sei es auf persönlicher Ebene, sei es irgendwie zwischenmenschlicher Ebene, auch örtlicher Ebene, so wir haben das gehabt zum Beispiel bei Homesick, wäre jetzt das Örtliche, vielleicht bei Du und bei Moron wäre vielleicht das Persönliche, in dem Fall vielleicht auch, oder auch andere Songs in einer Beziehung oder so, aber das hat sich irgendwie dann immer so durchgezogen oder selbst bei What Keeps Me Up, was ja eigentlich jetzt, sage ich jetzt mal, lyrisch vielleicht am wenigsten drin wäre, weil es ist einfach nur, es beschreibt einen Abend eine gewisse Anziehung zu einer Person, zu irgendwem einfach und in Wahrheit ist fortgehen und eine wüde Nacht erleben. Aber selbst da ist ja irgendwie so ein gewisses, ich suche irgendwas oder mir fehlt irgendwas. Ich quasi, und das war halt dieses Überding, was wir dann für uns so gefunden haben, ist eigentlich eh spannend, weil jetzt haben wir 2 Interviews und auch davor. Man beschäftigt sich eigentlich so hart mit sich selber. In dem Fall beschäftigen wir uns natürlich inhaltlich dann auch ganz viel mit dir. Aber es ist aber auch natürlich mit uns selber, weil es jetzt schon einfach auch, dass gewisse Dinge dann uns ja auch gegenseitiger beschäftigen. Und es ist eigentlich super, super spannend gewesen, eigentlich so auch sich auf dem Weg ein bisschen kennenzulernen oder so. Und das ist eigentlich der, so das Ding. Und eben dieses Easy Tiger war dann für uns die Antwort auf vielleicht diese Fragen. Und einfach auch zu sagen, hey, es ist vollkommen okay. Weiß ich nicht, kann man überhaupt jemals angekommen sein?
Ist das überhaupt was ist gut? Eine gute Frage.
So, sehr philosophisch halt. Aber oder wäre das überhaupt gut? Oder ist überhaupt? Also ganz im Ernst, wenn ich jetzt mit 28 sage, ich bin angekommen in meinem Leben, will ich das überhaupt? Oder,
also, was machst du dann die letzten Jahrzehnte?
Weiß ich nicht. Also,
ich habe Traumab bei den Eltern.
Ja, aber,
aber selbst dann liege ich mich dann auch nicht selber vielleicht an.
Ja, ich glaube, es könnte schnell fad werden, wenn man nicht mehr sucht.
Ich will niemandem zu nahe treten. Also zumindest für mich, für uns ist das halt nett. Ich meine, und als Band und als Künstler angekommen zu sein, ja, dann bist du wahrscheinlich Paul McCartney.
Ja, okay.
Aber was
ist der Einzige, der von sich behaupten darf, dass er angekommen ist.
Ja, ich glaube, ich habe das auch erst Monate später, da war es dann schon fertig und so, und dann habe ich es mir mal angeguckt. Und mir ist aufgefallen, für mich war das, also man hat ja immer gewisse Gefühle beim Schreiben und so, nur jetzt, wenn ich jetzt so drauf schaue auf das Album, weil es da jetzt auch wieder liegt, dann finde ich, das handelt auch viel vom Loslassen. In ganz viel Belangen. Und das ist witzig gewesen, weil das habe ich erst quasi Monate später, da war es eigentlich schon produziert und so halb fertig auch irgendwie. Da ist schon überlegt worden, was da auf dem Cover drauf ist und so. Und da habe ich dann gemerkt, es ist eigentlich wirklich sehr viel loslassen, ob es jetzt quasi Abschied nehmen ist von geliebten Menschen, die verstorben sind bei Ocean oder andere Dinge, wo man menschlich einfach weiß, okay, ich muss mich da irgendwie befreien oder einfach halt loslassen. Ist natürlich eine total schmerzhafte Prozedur, die für uns alle, also egal wo man, wie man das machen muss, es gibt ja so viele Dinge, wo man immer loslassen muss. Ich glaube, es ist auch total menschlich, dass man so eine gewisse Befreiung sucht oder halt auch manchmal die passieren muss oder auch ungewollt passiert. Aber ich glaube, da dieses eben Loslassen, aber auch okay damit sein, ist, glaube ich, so ein bisschen der rote Faden, der sich da durchzieht.
Ich finde das Loslassen, ich habe jetzt das Album, zweimal habe ich es geschafft, ganz durchzuhören in der Vorbereitung auf das Gespräch heute. Und heute war ich in der U-Bahn auf dem Weg hierher und habe das Album nochmal durchgehört. Und da ist das Loslassen war das, was ich ganz stark rausgespürt habe als Thema. Als wäre es so ein ganz tiefes Ein- und Wieder-Ausatmen irgendwie so.
Ja.
So würde ich den Vibe beschreiben. Vielleicht hat es auch mit mir selbst zu tun, weil das für mich auch gerade persönlich Thema ist irgendwie.
Ja.
Vielleicht interpretiert man dann auch von sich selbst immer wieder was rein, aber das war das, was ich gespürt hätte. Wenn ihr die Songs schreibt, weil du gemeint hast, Niklas, ihr beschäftigt euch relativ viel mit dem Domi dann eigentlich, weil, also du gibst die Impulse quasi für die Texte, die sind aus deiner Sicht, aber ihr arbeitet gemeinsam an den Texten und an den Themen dann.
Ja, absolut. Also das ist auch von Song zu Song verschieden, aber grundsätzlich ist es schon so, dass diese Band eine Demokratie ist und da geht es nicht darum, was ich mir jetzt vorgestellt habe und wie das jetzt in meinem Kopf sein muss. Das muss schon in alle unserer Köpfe dann passen. Und der Diskussionsbedarf ist immer da, was natürlich auch klar ist, irgendwo muss halt so ein Impuls daherkommen und weil das halt einfach viel dann, ich muss ja auch singen.
Also stimmt.
Irgendwer muss sich da aufstehen und
das muss auch authentisch klingen. Dann
Das muss man halt irgendwo tragen. Mhm. Aber das zählt genauso für alle anderen, die auf dieser Bühne stehen. Und nachdem wir einfach seit 20 Jahren befreundet sind und länger, geht sich das halt auch meistens aus. Es ist ja auch nicht so, als da die da hinkommen in die Sessions und sagen, hey, da, das ist der Text. So, friss oder stirb, das gibt's nicht. Und gerade bei es wird immer diskutiert und vor allem auch erklärt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wenn man als Band auf einer Bühne funktionieren will oder auf einem Album oder wie auch immer, dann muss man erstens sehr viel Kompromisse eingehen, aber in erster Linie muss man sie verstehen und auch wissen, warum ist das jetzt am Domi wichtig oder warum ist das am Martin wichtig oder am Niklas oder am Laurenz wichtig, warum muss das gerade so sein, wie es ist. Und das kennen wir halt einfach verdammt gut, weil wir uns schon so lange kennen und halt so gute Freunde sind, dass das überhaupt kein Problem ist, wenn es jetzt einmal um einen Tod geht. So, weißt, wir kennen uns so lange und haben schon so viel gemeinsam erleben müssen, dass das irgendwie auch natürlich ist, dass wenn man sich da aufstellt und vielleicht geht es dann um meine Tante, aber das können trotzdem alle gespüren, weil das Thema was ist, was wir auch schon gemeinsam quasi vorarbeiten haben müssen. Und es ist ja nicht so, als darf es da um Geschichten gehen, die keiner versteht von die Buben, wenn ich was mitnehme. Und umgekehrt glaube ich genauso. Deshalb, das ist halt, finde ich schon sehr wichtig, dass man sich da auf einen gemeinsamen Nenner auch irgendwie einigt.
Braucht irgendwer noch Wasser? Ich sehe, ihr seid leer. Habt ihr noch? Habt ihr alles, was ihr braucht?
Wir haben alles.
Okay. Nur, dass ihr nicht verdurstet hier.
Nein, du, uns geht's bestens da bei dir.
Gehen wir auf ein paar einzelne Songs ein, die mir hängen geblieben sind beim Durchhören. Mhm. Ihr dürft auch gerne was ergänzen von Songs, die euch wichtig sind. Aber ich finde, also wir, Tommy, haben schon geredet über Homesick, dass da irgendwie um so einen bisschen zwiegespaltenen Zugang zur eigenen Heimat geht. Da würde ich noch gern ein bisschen tiefer reingehen. Mit Heimat haben wir schon geklärt, meint ihr Salzburg? Die Stadt oder das Bundesland?
Die Stadt.
Die Stadt Salzburg.
ja, im Bundesland sind wir nur zum Skifahren.
Okay. Welches zwiespältige Verhältnis habt ihr zu Salzburg? Ich war noch nie dort, was irgendwie eine Schande ist, muss ich mal nachholen. Aber was ist schön an Salzburg und was ist schwierig an Salzburg und warum ist das ein zwiespältiges Thema für euch?
Ich glaube jetzt gar nicht, ob das jetzt, also für uns ist das halt Salzburg, weil wir halt alle dort aufgewachsen sind und da alle geboren sind und einfach unsere ganze Jugend und Kindheit dort verbracht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du gebürtiger Wiener bist.
Niederösterreich, aber nicht weit weg.
Okay, aber dann nimm jetzt dein Heimatort, dein Heimatdorf oder wie auch immer. Und das kann man dann auch überstülpen. Also ich glaube, jeder hat das. Ich meine, in dem Fall bin ich zwar immer noch in Salzburg zu Hause, aber ich bin trotzdem an einem anderen Ort groß geworden, wie ich jetzt quasi eigentlich wohne, auch wenn das jetzt 8 Kilometer auseinander wäre. Aber es geht trotzdem darum, wenn du dorthin fährst, findest du Dinge schön. Wenn du dorthin fährst, findest du Dinge überhaupt nicht schön. Und das kann, wie gesagt, wir könnten jetzt Salzburg natürlich vollgas roasten oder da auseinandernehmen. Können wir alles machen. Wir sind eh beim Wiener Radio, wenn ich bis nach Salzburg starte. Und dann kommt in Salzburg
nicht. Du darfst aber auch Wien roasten.
Gibt es auch Dinge. Schau, aber ich glaube, das muss man einfach so generell, deshalb haben wir das ja generell gehalten. Wie gesagt, ich glaube, das...
Es geht ums Gefühl.
Es geht nicht um Salzburg, ja. Es geht um die Heimat.
Es geht
da,
um
wo
dieses,
man herkommt.
Ja, dieses Gefühl... Ich finde, Heimweh ist einfach so eine starke Emotion, die man mit nichts, ich finde, es gibt nichts, mit dem man das vergleichen kann, wie sich das anfühlt, wenn man gern woanders hin wird und in dem Fall dann quasi irgendwo, wo man sich zu Hause fühlt. Das kann ja für manche Leute sein der Berg, das kann für manche Leute sein Sophia. Weißt du, ich meine, wo fühlt man sich denn daheim? Im Bett oder wo ist das eigentlich? Und dieses Gefühl davon, etwas zu vermissen, wo man nicht genau sagen kann, okay, ich würde mir jetzt in Salzburg auf eine Wiesen stellen und dort habe ich es dann. So ist es ja nicht. Das ist ja nie so, dass man genau weiß, wo das jetzt ist. Das entwickelt sich halt und dann fühlt man sich wieder mal für eine Zeitl, fühlt man sich dort daheim und da weiß man dann auch, wo man hinkehrt. Aber das ändert sich ja auch. Das kann ja so und man schnippst und das ist ganz anders auf einmal wieder. Und ich glaube, das sind dieses Gefühl einfach von diesem etwas vermissen, wo man nicht genau sagen kann, was es ist und warum das eigentlich so ist. Und ich finde, das ist dieses Gefühl von Heimweh, das ist für mich eine der stärksten Emotionen eben, die es gibt. Das, ich kriege das dann auch, wenn ich Heimweh habe, das passiert manchmal auch, wenn ich jetzt in Wien in mein Bett liege oder in Salzburg in mein Bett liege, so, dann habe ich einfach mal Heimweh und das ist so unglaublich einnehmend. Also das deckt meinen ganzen emotionalen Kosmos ab, weil das irgendwie irres Gefühl ist und das, da muss ich dann zum Beispiel aufstehen und irgendwas machen oder einfach schlafen oder so, weil das kriege ich dann oft auch nicht weg.
Also du vermisst dann jeweils den Ort, an dem du gerade nicht bist.
Ja, oder eine Person oder ein Gefühl oder irgendwas, das ist ja, das kann ich ganz schwer beschreiben, weil es sehr
für mich ist ein bisschen der Prozess, also jetzt keine Ahnung, man geht als nach der Matura oder mit 20 ist dann vielleicht irgendwie in die große Stadt, bist dann in der großen Stadt, findest deine Heimatstadt oder dein Heimatort überhaupt nicht cool und die Leute gehen die irgendwie alles an, weil alles so klar ist, jeder kennt jeden. Und dann passiert es aber trotzdem lustigerweise bei ganz, ganz viel Leid, dass 10 Jahre später die alle wieder zurückkommen, weil halt irgendwie voll viel dieses Gefühl haben und auch dieses nicht ankommen und dieses Suchen und sonst ist dann vielleicht doch wieder zu Hause, wo die Eltern in der Nähe sind, wo du dein gewohntes Umfeld hast oder ist es, weiß ich nicht, das Dorffestl.
Das eine.
Also vielleicht doch dranbauen.
Ja, oder vielleicht doch daheim dranbauen, genau. Ja. Und das ist halt irgendwie auch dann so ein Prozess, den man halt mitmacht und oder den man halt irgendwie durchmacht. Und dann war jetzt zum Beispiel bei mir auch so, ich war auch ein paar Jahre in Wien und irgendwann dann halt wieder zurück nach Salzburg. Und das war halt bei mir dann auch irgendwo, weil ich halt irgendwo Sachen vermisst habe, die die mir irgendwie dann Wien auch nicht so gegeben hat können oder die halt, was auch viele Leute nicht verstanden haben und was ich auch verstehe. Aber das halt irgendwie dann, das halt dann so eine Wohlfühlentscheidung irgendwo ist und den Prozess, den halt jeder irgendwie bei sich durchmacht.
Ich glaube, da muss man ganz viel auf sich selbst einfach hurchen und das ist halt, das finde ich so total schwer von 20 bis 30 gefühlt so. Das ist jetzt noch nicht am Abklingen bei mir, aber es, dieses Gefühl einfach, oder halt nicht so gut auf sich selber hören zu können, weil ja eh immer, es ist immer so viel los und irgendwie es ist immer so laut und man hört sich selbst nicht so richtig. Und ich glaube, wenn man das dann einmal intensiv betreibt, diese Reflexion und dieses auf sich selbst ein bisschen besser hören, dann merkt man relativ schnell, was einem gut tut und was einem schlecht tut und warum es einem so geht, wie es einem geht. Und im besten Fall ein bisschen mit Therapie unterstützen, es hilft auch sehr viel. Aber dann merkt man es auch sehr schnell. Und eben, ich glaube, dieses Gefühl von Heimweh ist einfach omnipräsent bei vielen von uns.
Ich bin vor weniger als 2 Jahren bin ich aus dem 1000-Einwohner-Dorf in Niederösterreich auch nach Wien gezogen. Ich habe noch kein Heimweh, aber ich bin gespannt, wie sich das bei mir noch entwickelt. Ich bin damals auch tatsächlich wirklich so ein bisschen geflüchtet von dem Ort, weil ich dort nicht mehr sein wollte, weil ich mit dem Ort Dinge verbunden habe, die schwer waren, die negativ waren. Also ich musste da einfach schnell raus. Aber ich merke schon, also ich will nicht zurück, aber manche Dinge beginne ich gerade so ein bisschen zu romantisieren. So, vielleicht war es dort doch schön. Ich glaube, wenn man länger wo nicht war und länger was nicht erlebt hat, vielleicht tendiert man auch dazu, eben das dann sehr romantisch zu sehen und sich an die schönen Dinge zu erinnern, das gar nicht mehr so realistisch wahrzunehmen. Ich muss mich dann oft wieder erinnern, warum ich weggegangen bin eigentlich.
Aber das
damit
passiert,
ich nicht so in eine Nostalgie reinrutsche.
Das passiert aber
irgendwie
beidseitig.
Ja.
Also ist ganz, naja, das kann ja passieren, dass du wohin gehst, dann taugst du dort und dann möchtest woanders hin und dann fängst quasi die Stadt, wo du hingegangen bist, eigentlich zum Romantisieren. Und angenommen, du ziehst aus deinem 1000-Einwohner-Kaff nach Wien und dann verschlagt sie nach Berlin und diese rosarote Brille bleibt in alle Richtungen eigentlich immer erhalten. Das kriegt man, glaube ich, gar nicht weg.
Auch da wieder das Thema, die ewige Suche eben, in dem Fall geografisch. Ein Song, der mir auch hängen geblieben ist People Pleaser.
Ja.
Ich glaube, einfach weil es einer von den bisschen, wo einfach die Gitarre ein bisschen verzerrter ist als bei den anderen Songs, was bei uns bei 88.6 immer ein positiver Aspekt ist an einem Song. Ich wollte fragen, worum geht es in People Pleaser? Ich meine, wahrscheinlich ist es ziemlich obvious, was People Pleasen wahrscheinlich.
Ja, genau.
Aber was habt ihr da für Zugänge dazu? Habt ihr damit kämpfen müssen in eurem Leben?
Ja, also ich glaube für uns ganz immer sehr aktuell als Künstler oder Künstlerin, muss man bis zu einem gewissen Grad halt auch People-Pleaser sein und irgendwie Leute in den Arsch reinkriechen, weil das halt einfach so ist. Dieses Business funktioniert halt einfach auch sehr für Freihandelwirtschaft und so, was eh total schwierig ist und problematisch, aber so ist es halt. Und wenn man halt einfach nicht der Network-Mensch ist, dann tut man sich ein bisschen schwer. Und ich merke aber, wie schwierig immer oft da tue und halt einfach, weil ich halt nicht nur ich, sondern wir alle halt einfach so ein bisschen People-Pleaser sind. Ich glaube, dass das auch was ist, wo sich ganz viele Leute identifizieren können damit, weil ich glaube, als modern denkender Mensch versucht man es halt einfach auch viel Leute recht zu machen, was ganz wichtig ist und was ich auch super finde. Nur ich glaube, eben in unserem Fall ist mir aufgefallen, dass man das oft bis zu einer fast Selbstzerstörung macht. So, man kann nicht, also ich habe total das Problem oft einmal, dass ich so viel zuhöre und so viel tue für andere, dass ich dann selber mir ein bisschen zu kurz komme. Und das sich einzugestehen ist total schwierig, weil für mich ist das oft schwierig, also ganz schwierig, weil ich mir halt denke, ja, besser, du machst es die anderen recht, weil ich möchte nicht meine mentale Load dann irgendwie damit Leid belasten, so extra. Aber das ist halt ein ganz schwieriges Gefühl, das man, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad loswerden muss. Und in meinem Fall dann muss man dann vielleicht ein bisschen mehr Egoist sein halt, aber auch das ist wieder so sehr zweischneidig, weil es halt schwierig ist. Also wo fängt das an, wo hört das auf, was darf man und was darf man nicht? Und ich glaube, People Pleaser ist genau die Ode an das, dass man also da kommt man in einen Raum rein und man will, dass alle lachen und dass alle gut geht. Und so ist es ja auch. Und als Band hast du halt diesen gewissen Auftrag auch, wenn du da auf die Bühne gehst und da, weiß ich nicht, Kummer schirbst vor dich hin und dann werden alle da in dieser Halle scheiße drauf, das ist es nicht.
Also wobei es Bands gibt, wo, genau, das funktioniert auch, nein, voll, wo das absolut, Konzept ist. Voll.
Das passt ja auch, aber das ist halt nicht unser Konzept, was oft einmal ein bisschen schwierig ist, aber halt, es macht uns auch zu viel Spaß, als dass wir das nicht so handhaben wollen würden. Deswegen, ja, ist es auch so ein bisschen schwierig. Aber ja, ich bin froh, dass du die Gitarren da gehört hast. Das war nämlich eine bewusste Produktionsentscheidung, dass da ein bisschen mehr ballert, was, ich glaube, sehr gut funktioniert hat.
Voll. Ich finde ihn, auf jeden Fall geil gemacht. Ja, People Pleasing schwierig. Ich habe da in meiner, ich glaube, was ich in meiner Journey, was das Thema angeht, lernen musste, war, man muss lernen, damit cool zu sein, dass man Leuten mal nicht gibt, was sie wollen, und die das dann aber auch auf einen zurückwerfen. Also die auch zeigen so,
passt,
ich mag dich nicht.
Ach so.
Sagt man nicht, wie du dich verhältst. Ja. Also man muss riskieren, anzuecken und mit Leuten nochmal zu streiten und Leuten nochmal nicht sympathisch zu sein.
Ja,
so.
Ganz schwierig bei uns.
Ja?
ist halt einfach in dem Business.
Ja.
Sobald also du sowohl bist, bist raus.
Ja. Fertig. Sowohl dem Publikum gegenüber als auch in der Industrie, sage ich jetzt mal.
Ja, ja. Ich meine, beim Publikum tue ich mir nicht so schwer, weil wenn jemand gehört halt, um auf unser Konzert zu gehen, dann
taugt es ihm wahrscheinlich so ungefähr.
Genau,
ja.
Und dann finde ich das sowieso unglaublich. Aber ja, in der Industrie immer schwierig.
Okay. Muss man so ein bisschen am Grat wandern, wie sehr man sich verstellt und aufgibt.
Ja, also beziehungsweise wird das jetzt nicht nur, also sicher auch, aber es ist ja im allgemeinen Leben einfach auch so, also wie viel in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis machst du es leid recht, wo du eigentlich nichts zurückkriegst oder wenig zurückkriegst. Ich finde, das ist auch ein bisschen, oder das war zumindest bei mir so, so dieses zwischen 25 und 30 oder zwischen 20 und 30 sein, ist halt einfach auch so eine Zeit, wo sie dann irgendwie Freundschaften oder Wege dann irgendwie trennen, wo dann irgendwie der Kontakt abbricht, sei es, weil man in eine andere Stadt zieht oder was auch immer. Und man probiert dann vielleicht oft auch da am Anfang einfach krampfhaft mit Menschen Kontakt zu halten und sie immer zu mörden. Und manchmal muss man sich halt einfach eingestehen, hey, ich kann mich nicht immer mörden, weil ich wo da bin. Und wenn das der Gegenüber einfach nicht tut, dann ja, geht es halt vielleicht im Not irgendwie Freundschaft auseinander oder man hört sich halt einfach nur nicht so oft. Und das sind halt, glaube ich, überall findet man da einfach Sachen oder Momente, wo man auf die man die halt beziehen kann. Voll. Also da wieder einfach ein Lernweg ist, den man irgendwie auf seiner Reise als ins Erwachsenenleben.
Ja, wo man irgendwie
ob
cool
die jemals aufhört.
Ich glaube nicht. Aber quasi so cool werden mit der Idee, dass manche Wege sich einfach trennen und manche Beziehungen nicht ewig dauern müssen, auch Freundschaften nicht.
Ja.
Ja. Noch ein Song, zu dem ich euch ansprechen wollte, war, er heißt Don't Send Me to Berlin, richtig? Ja. Was hat es damit auf sich? Warum nicht nach Berlin?
Ja, total lustig. Ist ein Song, auf den haben wir jetzt öfters angesprochen. Und das Paradoxe ist ja, damals schon gesagt, wir haben in Berlin Songs geschrieben. Aha. Allerdings ist nur einer davon aufs Album gekommen. Und haben in Berlin tatsächlich zum Beispiel Homesick und Fun Drive sogar fertig produziert und aufgenommen. Mhm. Also ich war bei einem Album sogar drei, so in Berlin und auch lustigerweise auch aus anderen Gründen in der letzten Zeit öfters dort, jetzt weniger aus so Lifestyle-Ding oder wärmes Ding. Und der Song hätte eigentlich, jetzt kann ich ja sagen, Don't Send Me to L.A. hassen sollen.
Ja, also ähnliches Konzept eigentlich, oder?
Ja,
genau.
Also beides so Städte, wo man sich erhofft, dass die Träume in Erfüllung gehen und dass alles groß wird und so.
Genau.
Die eigentliche Inspiration war da die Luis Capaldi-Doku, also ob du die gesehen hast. Da fliegt er dann schon sichtlich psychisch am Ende nach Los Angeles und er trifft da seine Labelmenschen und alle Leute lachen ihm an und es ist unglaublich. Und ja, und Luis, wann kommt denn das Album und wann kommen die Songs und es ist alles so toll und toll. Und er ist schon völlig am Ende. Und da immer, also ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, Wahnsinn, wie delusional kann man eigentlich sein, dass man nicht sieht, dass dieser Mensch einfach leidet. So, und wann nur die Dollarzeichen in die Augen sind und das sind halt einfach diese Städte, da gehört ja Wien auch bis zu einem gewissen Grad dazu, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so arg wie Berlin oder L.A. oder keine Ahnung, New York oder andere Städte, die halt auch in dieser Preisklasse spielen, sage ich jetzt mal, aber dieses Gefühl einfach davon, in einer Stadt zu sein, die dich kaputt machen kann, wenn du nicht stark genug bist für das und darum geht der Song ja eigentlich, ob es Berlin, Los Angeles oder irgendwas anderes ist, ist völlig egal. Mit Berlin kann man sich identifizieren, weil jeder von uns war schon mal in Berlin oder halt kennt zumindest was geografisch, wo das liegt. Mhm. Und es ist aber halt einfach dieses, wenn du mich nach Berlin schickst, dann ich gehe da unter, ich habe da keinen Auftrag in dieser Stadt. Ja. Ich werde da einfach, keine Ahnung, bin danach vielleicht, hätte da einen Hang dazu, dass ich dann das Wochenende zu sehr genieße und dass das Wochenende dann vielleicht Wochen dauert, weißt du? Und das könnte leicht passieren und auch schon deswegen. Also ich darf es einfach nicht aushalten. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, wir waren halt auch schon öfters jetzt auf so Abendveranstaltungen in Berlin, wo halt sehr viel Leute sind und oder so dieses Networken und dieses Halligalli-Ding, das ist einfach oft schwierig, das ich auf Dauer nicht aushalten darf. Da ist Wien viel entspannter und passt besser.
Also, dass man da quasi vorausschauend und sich selbst schützend sagt, lieber nicht, wäre wahrscheinlich in der Long Run nicht gut für mich.
Ja, ja, definitiv. Schön.
Ein erwachsener Gedanke.
Ja, okay.
Okay. Gibt es Songs, auf die ihr noch eingehen wollt, die euch wichtig sind von der Message her? Was war der euch am meisten beschäftigt hat?
Das ist jetzt die, wer ist dein Lieblingskind-Frage?
Ja.
Total schwierig.
Ich finde, es sind eher die Songs, wo wir nicht lang diskutiert haben, die dann das Herz treffen. So ein bisschen. Also,
wo alle im Raum sind, ja. Genau.
Das ist geil. Ja, also so bei Nomads ist eigentlich nie viel diskutiert worden. Bei As It Was Before ist auch nie viel diskutiert worden. Homesick war auch so ein Song. Ich glaube, es wäre schwierig, jetzt da wirklich zu sagen, was uns am meisten bedeutet, weil da bedeutet natürlich alles irgendwie was. Ja, ich glaube, die beste Idee ist, dass man sich zu jedem von diesen Songs ein bisschen eine eigene Beziehung aufbaut. Das muss ja nicht genau die sein, die wir mit diesen Songs haben. Und das ist ja auch das Schöne an dem Künstler oder Künstlerin zu sein. Bedeutet ja, man gibt was von sich ab und die Leute machen dann was damit, was einer taugt, was einer Spaß macht, was für sie dann was bedeutet. Und das ist eigentlich das Schöne am Releasen. Man bringt was raus und Leute dürfen dann ein eigenes Ding damit machen. Das ist total cool, finde ich.
Mhm. Ihr geht auf Tour auch, um das Album zu promoten und live zu spielen. Ihr habt es vorher schon gemeint, ihr habt sogar Bock auf Proben und das Proben macht sogar Spaß.
Ja.
Wird eine
Zeichen, Wunder, es ist Wahnsinn.
Ja, voll Leute, ihr könnt Please Madam jetzt sehen, während sie Bock auf Proben haben.
Ja, genau.
Bock
haben. Das ist unglaublich.
Worauf freut es euch am meisten, wenn es ans Live-Spielen geht? Was sind da die coolen Momente on stage?
Ja, dieses, man bereitet sich ewig auf was vor und dann passiert es wirklich, ist einfach Wahnsinn. Ich weiß, dass dieses erste Tourwochenende wird so schnell vorbei sein, dass man es eigentlich gar nicht so richtig spürt. Und erst gegen Ende der Tour, deswegen haben wir das jetzt auch so gelegt, dass quasi Wien und Salzburg dann die letzten Shows sind, weil das halt schon irgendwie unsere Hometown-Shows sind, so ein bisschen. Erst da wird man dann merken, boah, jetzt spüren wir es und es ist Wahnsinn und die Bühne und Licht und Zeug und Sachen, die wir uns da überlegt haben, werden dann erst so richtig einfahren und dann ist ja alles schon wieder vorbei und auf einmal
wird schon wieder geschrieben fürs nächste Album.
Ja genau, und dann liegt man wieder daheim und denkt sich, ja wow, okay, super, jetzt war es wieder. Und ich glaube aber, auf Tour, diese Momente hat man immer, sei es das eine Bier nach der Show oder das tägliche Aufbauen, was man vielleicht dann gar nicht so gern mag, aber es ist halt trotzdem einfach sauwitzig. Und halt auch, wir sind eine sehr eingespülte Truppe, nicht nur jetzt die Band, sondern auch die Menschen, die in unserer Crew sind. Und da ist so viel Liebe und Herzlichkeit, so viel Wertschätzung gegenüber einander, dass sich das dann oft auch nicht anfühlt wie Arbeit, was natürlich nicht stimmt, weil so eine Tour ist sau anstrengend. Also ich tue mir da oft schwer, wenn ich das Freunde von mir erzähle, die nicht im Musikbusiness sind. Die glauben mir wirklich, wir hackeln nichts und wir sind quasi, wir leben da ein Lockster-Leben.
Die Story von Money for Nothing von den Dire Straits.
Ja, ja. Genau.
Und das ist aber nur ein bisschen rum auf der Bühne.
Ja, genau, ihr macht ja eh nichts. So quasi, genau, und sauft euch an und verbringt unglaubliche Zeit im Backstage und das muss ja alles ein Wahnsinnsleben sein. Stimmt, ja, ich stimme zu, aber es ist doch sehr viel Arbeit. Und wenn man aber eine Crew hat, die sowieso gut versteht wie unser Crew, dann fühlt sich das oft auch nicht an wie Arbeit. Und das ist eigentlich das Schöne. Man fährt gemeinsam in Städte in Österreich und Deutschland, wo Leute sind, die den Blödsinn, den man da fabriziert hat, auch hören wollen. Und das ist irre. Also, keine Ahnung. Das ist ein Gefühl, das kann man mit nichts vergleichen. Du kannst jede Droge nehmen, die es gibt und es wird nie das sein, was das ist. Auf eine Bühne zu gehen und da in Gesichter zu schauen, die auf das warten, dass du jetzt was sagst und was spürst und irgendwie da der Mensch bist, der du bist. Und das Geschenk, ja, ist Wahnsinn.
Sehr schön.
Voll, da kann ich mich nur anschließen und ich glaube, es ist ja immer, also vor allem, weil wir uns ja immer als Liveband irgendwo sehen und uns auch darüber sehr stark definieren. Ich finde, es ist immer ein bisschen Sachen zurückbekommen für ganz viel harte Arbeit, die man da über die letzten 3 Jahre gemacht hat. Und was gibt es denn Schöneres, wie endlich aus dem Keller rauszukommen und das vor und das vor Leid zu präsentieren und dann singen die mit und kennen die Songs und da denkt man sich dann des Öfteren auch auf der Bühne so ähnlich, wie du vorher gesagt hast und das eingeleitet hast, da halt die Stunde, was habe ich eigentlich für einen geilen Job und warum darf ich das machen? Und ich freue mich schon sehr, sehr drauf, auch wenn es dann leider wieder viel zu schnell vorbei sein wird.
Okay, ich glaube, das ist das schönste Schlusswort, das man sagen kann wahrscheinlich, oder?
Absolut.
Na, da ist jede weitere Frage überflüssig. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt.
Ja, danke für die Einladung.
Gratuliere zu diesem Album, zu diesem wunderschönen Album, Easy Tiger. Und viel Spaß bei den Live-Shows.
Vielen Dank.